hoffe, ihr seid ready für ein bisschen Kopfarbeit, so ein bisschen mindblowing Sachen. Ich habe ein paar so Momente während dem Predigt schreiben, wo ich so gedacht habe, wow, crazy. Ich hoffe, ihr checkt all diese crazy Sachen. Weil heute drehen wir uns um einen so, so wichtigen Punkt. Ums Kreuz. Und irgendwie ist das Kreuz so ein spannendes Symbol, weil wir sehen das immer wieder. Viele Leute haben es als Kettchen an, egal ob jetzt gläubig oder nicht gläubig. Es gibt Leute, die so Tattoos haben. Wir sehen es in jeder Kirche. Wir sehen es auf vielen Gipfeln, gerade so die Wanderbegeisterten. Oder auch die weniger Wanderbegeisterten. Man sieht es einfach. Aber mit mir macht es einmal etwas, wenn ich auf diesen Hügel oben bin und dann so ein Kreuz sehe, dann bin ich immer so, oh, es ist einfach schön. Aber es nehmen nicht all das Kreuz so positiv wahr. Für die einen ist es vielleicht so eine freudige Botschaft. Für die einen ist es so ein bisschen, bin ich mir jetzt da nicht so sicher, was das da oben zu suchen hat. Die einen finden es totalen Schwachsinn. Wieder andere finden vielleicht so ein bisschen, ja, es ist nicht nur gut mit dem Kreuz passiert. Und so haben wir ein bisschen verschiedene Sachen. Wir wollen heute anschauen, was dann vor dem Kreuz war, was dann, wo das ganze Kreuz für das Christentum so krass geworden ist, was dort passiert ist und was ist, wenn wir einen Blick zurück auf das Kreuz werfen. Und jetzt brauche ich ganz schnell eure Aktivität. Und zwar stelle ich euch Fragen und ihr dürft die Hand aufheben. Wer von euch hat schon mal Zeit geopfert für eine Person, wo ihr einfach gewusst habt, hey, ich muss jetzt mit dieser Person Zeit verbrauchen, sie braucht mich jetzt? Einige. Gut. Wer kennt es, wenn man zum Beispiel in einem Lager ist und es werden noch Freiwillige gesucht für so eine richtige Kackarbeit, zum Beispiel den Grillputzen oder so. Das ist so die Hassaufgabe in jedem Lager. Und es meldet sich einfach niemand. Und du merkst so, jetzt wählt dann gerade irgendjemand raus. Und man opfert sich dann selber, um, ja gut, dann mache halt ich die Arbeit. Wer kennt so eine Situation? Ihr seid meine Lieblingsleute in den Lager. Von euch kann ich zählen. Dann stellt euch so ein Familie- oder Freunde-Gathering vor. Und man hat den Tisch schon schön getischt. Und vielleicht machen das die ein oder andere von euch auch, dass man so eine Lindor-Kugel oder sonst irgend so ein feines Schöckeli auf die Serviette tut. Und dann kommen die Leute und man hat eine Person vergessen zu zählen. Das heisst, diese Person hat kein Schöckeli. Mich würde es nerven, weil ich einfach sehr gerne Schoki habe. Vielleicht stresst die Person nebenan auch, die eben jetzt keine Schoki hat. Und du opferst deine feine Schoki für diese Person. Wer kennt so etwas, wo man sein eigenes Essen müssen opfern? Ja, kennen auch ein paar. Und jetzt wird es ein bisschen crazy. Wer von euch hat schon mal ein Tier geopfert, um Gott Reue zu zeigen? Ich bin ehrlich gesagt froh, dass jetzt niemand aufstreckt. Sonst hätte ich viele, viele Fragen gehabt. Aber wir sind mit dem Thema. Wir befinden uns im Alten Testament. Das ist die Hälfte der Bibel, wo Jesus noch nicht gelebt hat. Und dortmal ist das nichts Komisches. Hätte ich die Frage dortmal gestellt, hätte vermutlich jeder aufgestreckt. Und die, die nicht aufgestreckt hätten, die hätte ich dann so mit einem mahnenden Blick angeschaut, wieso dass die dann kein Tier opfern. Für uns heute ist das ein bisschen befremdlich. Wir kennen das nicht. Wir opfern doch kein Tier. Dortmal war das Kultur, man hat das gemacht. Ich möchte euch das gerade erklären, weil es ist ein wichtiger Teil, um nachher das Kreuz zu verstehen. Also wir sind jetzt hier in dem ersten Teil, vor dem Kreuz. Und das ganze Opferding müssen wir verstehen, um das Kreuz nachvollziehen zu können. Ich tue das anhand eines Fest erklären, Yom Kippur. Das ist ein jüdisches Fest und bedeutet Versöhnungsfest. An diesem Tag haben die Juden die Beziehung oder über die Beziehung zwischen ihnen und Gott und ihnen und den Mitmenschen nachgedacht. An diesem Tag ist in Jerusalem beim Tempel immer ein besonderes Opfer geopfert worden. Und eine Person hat das hat sich selber zuerst müssen reinigen, x Sachen müssen machen, dann auch das Opfer genau so, wie es vorgegeben ist, opfern, um dann das Allerheiligste zu betreten. Gut. Das Allerheiligste ist, wenn ihr, da oben ist der Tempel, könnt ihr euch so vorstellen, und so da hinten ist das Allerheiligste. Das war der Ort, wo ausser einmal im Jahr niemand hin hat dürfen. Da drin war die Bundeslade und die Gegenwart von Gott. Und da hat es so einen Vorhang gehabt. Das heisst, da rein ist man nicht, ausser man hat das ganze Prozedere gemacht. Einmal im Jahr hat die Person da rein dürfen und in die Gegenwart von Gott. Also ihr müsst das verstehen, dass da drin ist die Heiligkeit von Gott, das Perfekte, das Unantastbare. Und da aussen sind, ist die Person, die sich zuerst reinigen musste, weil wir sonst nicht in die Gegenwart von Gott hätten können. Wir hätten das nicht vertreibt, die Heiligkeit, das Unperfekte, das Fehlerhafte mit dem Heiligen, das hätte wie nicht zusammengepasst. Darum hat die Person das Opfer vollbringen und dann da reingehen und Gott um Vergebung bitten. Für sich selber und für die Sünden vom ganzen Volk. Gleichzeitig lesen wir aber, dass auch in der Bibel steht, im Psalm 50, 9-10, doch ich brauche deine Opfer nicht, weder die Stiere aus deinem Stall noch die Böcke deiner Weide, denn alle Tiere gehören ohnehin mir. Also was jetzt? Jetzt haben wir irgendwie x Verse, wo steht, ihr müsst das machen, es gibt sogar ein Fest, wo das gemacht wird und gleichzeitig sagt Gott, ich brauche es im Fall nicht. Für was hat denn Gott gleich ja irgendwie wollen, dass die Menschen die Opfer bringen? Der Sinn hinter dem Ganzen war, dass die Menschen sich bewusst werden, dass sie die sind, die die Vergebung brauchen. Gott kann vergeben, wenn man will, wenn man will. Er ist nicht abhängig davon, ob wir jetzt so ein Tierchen töten oder nicht, sondern dass die Menschen begreifen, hey, ich bin nicht heilig. Ich bin nicht wie Gott. Ich kann sonst nicht in die Beziehung. Ich brauche die Vergebung. Das Opfer hat auch etwas wiederhergestellt. Und zwar die Beziehung. Das Opfer hat die Beziehung zwischen Gott und Mensch wiederhergestellt. Das Opfer hat es möglich gemacht, dass wir in die Gegenwart von Gott haben können treten. Es ist also nicht mit dem Opfer irgendein Deal gemeint, so, also ich habe, das habe ich letztes Jahr gemacht, das, das, das und das. Dementsprechend muss ich jetzt so ein grosses Opfer vollbringen. Sondern es ist darum gegangen, dass wir anerkennen, dass Gott heilig ist und wir die Vergebung brauchen. Also zusammengefasst, Gott hat unsere Opfer nicht gebraucht, aber es hat den Menschen, die Opferhaltung hat den Menschen gedient, um Gottes Heiligkeit zu anerkennen, zu begreifen und unsere Fehlerhaftigkeit zu checken. Und jetzt kommen wir im zweiten Teil, also zum Moment von dem Kreuz. Der Tod am Kreuz nimmt nämlich das Versöhnungsfest, also eben das Yom Kippur vom Alten Testament, nimmt es im Neuen Testament wieder auf. Das Neue Testament ist also dort, wo Jesus gelebt hat. Und dort lesen wir im Römer 5, 8, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Der Tod am Kreuz von Jesus ist die Erfüllung von dieser Opferkultur. Es ist die Vollendung von dem Ganzen, weil das Opfern ab dem Moment nicht mehr nötig war. Jesus ist das vollkommene Opfer. Er ist der, der sich hingegeben hat, dass wir das nicht mehr machen müssen. Das Ganze mit dem Tierli-Zeug, das hat dort aufgehört. Weil Jesus der war, der gesagt hat, hey, ich habe ein perfektes Leben gelebt. Kein einziger Fehler, das wahrhaftige Ebenbild von Gott. Und er hat sich hingegeben. Der Tod von Jesus ist der tiefste Ausdruck der Liebe von Gott. Darum so gut passend in unser Jahresthema Agape. Wenn man es geht, Wikipedia, dann kommt selbstlose Liebe. Es ist nicht einfach irgendeine Liebe, sondern eine selbstlose Liebe. Das ist der krasseste Ausdruck von selbstloser Liebe. Er hätte ein nice Leben haben mit Gott. Weil er ist ja perfekt, er war ja Gott. Aber er hat gesagt, ich will, dass ihr es auch habt, dass diese Beziehung für immer wieder hergestellt ist. Und dann passiert etwas. Also Jesus hängt dort an einem Kreuz und dann Matthäus 27, 50 bis 51, da schrie Jesus noch einmal laut auf und starb. Im selben Augenblick zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben bis unten. Die Erde bebte und die Felsen zerbarsten. Also das, was zu war, das, was nicht zugänglich war, ist verrissen. Der Vorhang ist verrissen. Crazy! Nicht? So. Ah, da fehlen mir die Worte. Wirklich krass. Vielleicht das zum nochmal ein bisschen verdeutlichen. Seit dem Paradies, also Adam und Eva, ist etwas ein harzig zwischen Gott und den Menschen. Also, da ist das Paradies, alles super. Und dann machen die Menschen aber etwas, das nicht in Gottes Plan gewesen wäre. Das eben nennt sich jetzt Sünde. Etwas machen, das nicht Gottes Willen entspricht. Und sie kommen aus dem Paradies raus. Also da drin die krasseste Gegenwart von Gott, vergleichbar mit dem Allerheiligsten. Und dann müssen sie aus dem rausgehen, weil die Beziehung ist irgendwie ist nicht mehr so nice. Es ist irgendwie Vertrauensmissbrauch etc. Es ist einfach nicht mehr so gut. Und dann leben wir Menschen, wir leben. Und dann kommt der Jesus und will diese Beziehung wiederherstellen. Und das passiert in dem Moment, wo er stirbt und der Vorhang verreist. Das Paradiesische ist wieder möglich. Seht ihr den roten Faden? Von Adam und Eva zu Jesus, der stirbt. Und er durch seinen Tod wieder eine Beziehung hat können wiederherstellen. Nicht einmal im Jahr. Nach 100 Mal sich waschen und Zeug und Sachen, sondern immer, für jeden. Und der Ort, das Kreuz, ist so krass, weil es ist der Ort, wo der Ausdruck von dieser Liebe so sichtbar wird. Ich glaube, es ist so der Ort, wo es am meisten sichtbar ist. Gottes Liebe, die selbstlose Liebe. Und gleichzeitig ist es aber der Ort, wo eigentlich die Boshaftigkeit der Menschen ebenfalls am stärksten sichtbar wird. Johannes 1, 9 bis 11. Das wahre Licht ist der, der in die Welt gekommen ist, um für alle Menschen das Licht zu bringen. Doch obwohl er unter ihnen lebte und die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannten ihn die Menschen nicht. Er kam in seine Welt, aber die Menschen wiesen ihn ab. Die Menschen haben sich entschieden, Jesus zu töten. Sie sind vor die Wahl gestellt worden, dortzmal. Sie haben gesagt, einer darf den freilassen. Und sie haben gesagt, ans Kreuz mit dem Jesus. Sie haben sich entschieden, den Jesus zu töten. Sie haben ihn gefoltert, angespuckt, auspeitscht und schlussendlich eben an das Kreuz gehängt. Und Jesus läuft nicht weg. Jesus lässt es mit sich machen. Und Jesus wird nicht hässig. Jesus tut sie nicht mit dem Gleichen verurteilen, was sie eigentlich immer da haben. Er tut ihnen nicht etwas zurückzahlen. Sondern er stellt ihre Beziehung zu Gott wieder her. Völlig absurd, wenn man sich das so richtig überlegt. Die Menschen haben sich entschieden, ihn umzubringen. Und in dem Moment sagt er, hey, aber ich stelle die Beziehung gleich wieder her. Und er macht das nicht nur seinen Jüngern, die jetzt schon 3 Jahre mit ihm unterwegs waren und ein nice Leben mit ihm hatten und ihn gefeiert haben. Er sagt nicht nur, hey, euch ist vergeben, liebe Jünger. Ihr habt jetzt die paradiesische Beziehung wieder mit Gott. Er sagt auch nicht all denen, die jetzt gerade begriffen haben, dass sie das nötig hätten oder die vielleicht in unseren Augen es verdient hätten, die Vergebung. Sondern sein Tod, seine Vergebung, seine Liebe, die selbstlose Liebe, Agape, ist für alle. Ist für die, die nicht einmal begreifen, dass sie schuldig sind. Dass sie Sachen machen, die Gott vielleicht nicht so cool findet. Seine Liebe ist für die, die checken, dass sie jetzt gerade etwas Dummes machen und es gleich machen und die Vergebung gar nicht wollen. Am Kreuz sagt er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Alte. Überlegt es euch mal mit einer etwas kleineren Situation. Eine Person, die euch mega am Herzen liegt, tut euch weh. Das sind meistens die, die uns mega am Herzen liegen, die uns am meisten wehtun können. Und es ist offensichtlich, wir müssen nicht darüber diskutieren, die andere Person ist schuld. Sie hat sich nicht entschuldigt, sondern sie ist sogar noch dran, den Seich am machen, euch am verletzen. Und ihr sagt, ist okay, ich vergib dir. Ich könnte es nicht. Ich könnte es wirklich nicht. Und er macht es in seiner krassesten Stunde. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Gott lässt den Menschen die Freiheit, Jesus als Kreuz zu schlagen. Aber was er sich nicht nehmen lässt, ist die Möglichkeit, die Beziehung wieder herzustellen. Ein Ja zu ihnen zu haben. Zu uns zu haben. Zu jedem Einzelnen zu haben. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir haben das mit dem Opfer gehabt, wir haben das Kreuz gehabt und jetzt gehen wir einen Schritt weiter und schauen auf das Kreuz zurück. Nice, die Liebe. Aber was hat es gebracht? Er ist ja gleich gestorben. Gott sei Dank ist Jesus auferstanden. Weil das bringt einfach gerade nochmal so einen Wow-Moment rein. Jesus funktioniert anders, als wir das vielleicht von der Welt kennen. Wie da Machtsysteme etc. funktionieren. Seine Hingabe, seine selbstlose Hingabe führt dazu, dass er den Tod besiegt. Dass er aufersteht, dass er wieder lebt. Der Tod hat ihn nicht klein behalten können, sondern seine selbstlose Hingabe hat den Tod überwunden. Bei Gott zählen andere Sachen. Nicht wie stark wir sind, nicht wie gut wir sind, nicht wie viele Leistungen wir verbringen. Sondern die selbstlose Liebe, die Agape. Jesus ist Agape durch und durch. All das, was er gelernt hat in seiner Zeit, wo er unter den Menschen war, hey, vergeben einander, heben die anderen Wangen auch noch hin. All das erfüllt er in dem Moment. Bei ihm zählt Agape. Er ist Agape. Also wir haben die drei Sachen. Wir haben die Opferkultur von früher. Und sie lehrt mich auch etwas. Sie lehrt mich, dass ich die Vergebung brauche. Ich brauche sie. Ich müsste sie suchen. Aber was beim Kreuz passiert ist, ist, dass er sie einfach gegeben hat. Er ist einen Schritt auf mich zugekommen, bevor ich mich entschuldigt habe, bevor ich irgendetwas gemacht habe. Die Opferkultur ist mir nochmal mega reingegangen. Ich bin froh, muss ich es nicht mehr machen. Aber wie oft nehme ich die Situation am Kreuz einfach an und sage, hey, danke vielmals. Ich bin wirklich dankbar. Von tiefstem Herzen bin ich dankbar, dass ich die Vergebung habe, dass ich die Wiederherstellung mit Gott habe und in das Allerheiligste in seine Gegenwart komme. Wirklich, wirklich dankbar. Aber tief begreifen, was er eigentlich gemacht hat, tue ich selten. Reue zeigen. Meine Fehler wirklich anerkennen. Zu begreifen, dass er heilig ist, dass das sonst nicht möglich wäre. Das mache ich mega wenig. Und ich glaube, das hat bei dem Opfer mega geholfen. Reue zeigen, sagen, hey Gott, es tut mir leid. Ich brauche die Vergebung. Das Kreuz lehrt mir den Agape-Style. Selbstlos zu lieben. Vater, vergib ihnen, weil sie wissen nicht, was sie tun. Diese Art von Liebe. Und der Rückblick lehrt mich, dass bei Gott anders zählt. Dass bei Gott die selbstlose Liebe zählt. Viele von euch haben das vermutlich schon x-mal gehört. Schon 100-mal gehört. Vielleicht habt ihr auch die Haltung, hey, ich brauche das, danke vielmals. Aber nehmen wir euch jetzt gerade ganz kurz einen Moment Zeit, von was wollt ihr euch nochmal neu berühren lassen? Was hat euch heute so richtig gehittet? Ist es der Vorhang, der zerrissen ist? Ist es die Agape-Liebe? Was ist es? Ich könnte gerade mal schnell für euch einfach kurz ein bisschen Gedanken machen. Bevor Jesus gestorben ist, hat er noch mit seinen Jüngern zu Nacht gegessen. Und er hat dort etwas ganz Interessantes gemacht. Er hat das Brot gebrochen, hat das allen verteilt und hat gesagt, hey, das ist mein Leib, gebrochen für euch. Und seine Jünger sind so dort gesessen, es ist ja noch nicht passiert. Dann sind sie gesagt, okay, danke. Und dann haben sie das gegessen. Dann hat er Wein rundherum gegeben und hat gesagt, das ist mein Blut, vergossen für euch. Okay, danke, glaub. Sie haben das nicht so begriffen, was das heisst. Und er hat gesagt, hey, feiert das immer wieder in Erinnerung an das, was ich für euch gemacht habe. Jetzt, 2000 Jahre später, hocken wir da und wir wissen, was passiert ist. Und ich wünsche mir, dass wir uns bewegen lassen von dem, was passiert ist, was er für uns gemacht hat. Und darum, wenn wir jetzt miteinander das Abendmahl nehmen und ich erkläre gerade, wie das abläuft. Es hat zwei Stationen, dort und dort. Und ihr könnt ein Brot nehmen und ihr könnt so ein Becher mit Traubensaft nehmen und dann könnt ihr wieder anhocken und dann sage ich euch, wie es weitergeht. Let's go! Korinther 11, 23 bis 24. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er ein Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe. So oft ihr dieses Brot esst. Ihr dürft das essen und dürft Gott das sagen, was ihr wollt. Danke, Jesus, dass du dein Leben für uns so selbstlos hingegeben hast. Danke, dass du die Beziehung zwischen Gott und uns wiederhergestellt hast und wir jetzt freien Zugang zu Gott haben. Es tut uns leid für all die Sachen, die du auf dich genommen hast, die wir aber verbockt haben. Danke, dass du den Schritt auf uns zugemacht hast. Danke, dass du Agape durch und durch bist. Amen. 1. Korinther 11, 25 bis 26. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch mit Wein, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Dieser Kelch ist der Bund, ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt. Wir danken dir, Vater im Himmel, dass du mit Jesus etwas Neues gemacht hast. Danke, dass du deine Liebe für uns immer, dass deine Liebe für uns immer da ist und der Zugang zu dir offen ist. Danke, hast du deinen Sohn für uns hingegeben. Amen. Wir haben jetzt eine Worship-Zeit und die Lieder, die gehen an Gott. Vielleicht brauchst du noch mal einen Moment, um dir zu überlegen, was hat das mit mir zu tun? Was hat mich bewegt? Und vielleicht ist es ein Moment, wo du einfach willst Gott loben. Weil es einfach krass ist, was er gemacht hat. Für das ist der Worship der perfekte Moment, weil dort geht es darum, dass wir einfach Gott anbeten. Für das, was er ist, was er gemacht hat. Für das, wie er ist. Für seine selbstlose Liebe, für Agape.